Spalterradio, das Schulradio des Hanna-Arendt-Gymnasiums Basinghausen.
Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast rund um Hannah Arendt. Heute beschäftige ich mich zusammen mit meinem Gast Herrn Sell mit einer Theorie der Banalität des Bösen von Hannah Arendt. Hallo, ich bin Maren, komme aus dem 10. Jahrgang und ich habe mich mit Hannah Arendt und der Banalität des Bösen beschäftigt und habe dafür auch einen Gast, Herrn Sell.
Einen wunderschönen guten Tag.
Ja, ich habe mich wie gesagt mit dieser Theorie beschäftigt und wollte in dem Zuge halt auf Hannah Arendt als Person erstmal eingehen und auch auf Eichmann, weil es bei dieser Theorie vor allem um den Eichmann-Prozess geht. Und wie dieser Prozess ihr Leben verändert hat.
Wie kommt man eigentlich dazu, sich in der 10. Klasse so intensiv mit Hannah Arendt zu beschäftigen? Ich weiß, es ist dein Podcast, ich bin hier nur zu Gast, aber die Frage muss ich mal stellen am Anfang.
Ja, also wir hatten in der AG, also in der Projektwerkstatt, das Thema Hannah Arendt. Und da hatten wir am Anfang so mehrere Themenvorschläge. Und ich fand das einfach am spannendsten, wie sie überhaupt auf diese Theorie gekommen ist, was es mit dieser Theorie an sich auf sich hatte. Und habe mich dann halt mehr einfach mit dem Thema beschäftigt.
Na, dann bin ich mal gespannt. Also Hannah Arendt ist ja Namensgeberin unserer Schule, aber wer war sie eigentlich?
Ja, erstmal fangen wir an mit ein paar Fakten zu Hannah Arendt. Also sie wurde am 14. Oktober 1906 als Johanna Arendt in Linden geboren, im heutigen Hannover. Gestorben ist sie am 4. Dezember 1975 in New York. Sie war eine jüdisch-deutsche, US-amerikanische politische Theoretikerin und Publizistin. Sie war eine der bedeutendsten Theoretikerinnen der Politik, eine große Analytikerin und eine Kämpferin gegen den Totalitarismus. Mit ihren Theorien zum Totalitarismus wendete Hannah Arendt den Blick vor allem auf die Wirkungsweise von totalitären Herrschaften. Und sie nannte dieses Denken das Denken ohne Geländer.
Das ich will verstehen, das steht ja sogar als Leitspruch sozusagen bei uns in der Eingangshalle.
Ja,
das ist damit gemeint.
Darauf bezogen, genau, dieses Denken ohne Geländer halt, dass man da anfängt zu denken, wo viele halt vielleicht nicht mehr weiterdenken wollen, sondern auch da, wo man halt Dinge ansprechen muss, die halt vielen Menschen eher wehtut, anstatt dass sie noch schön sind. Und genau durch die Judenverfolgung zur Zeit des Nationalsozialismus und durch auch ihre eigene kurzzeitige Inhaftierung durch die Gestapo im Juli 1933, diese bewogen sie dann halt zur Emigration aus Deutschland in die USA. Und wissen Sie noch etwas über die Inhaftierung?
Ich weiß gar nicht, ob ich das noch so genau zusammenkriege. Sie hat das in dem Interview mit Günter Gauss, das ja auch sehr berühmt geworden ist, mal ausgeführt, dass sie von Freunden der zionistischen Organisation angesprochen worden war, ob sie da unterstützen könnte. Also die haben wohl auch entsprechend Zeitschriften herausgebracht etc. Und das hat sie gemacht und sie hat es wohl auch gemacht, weil sie eben nicht direkter Bestandteil dieser Organisation war. Also sie sozusagen in zweiter, dritter Reihe stand und sonst wäre sofort diese Organisation hochgegangen, so hat sie es gesagt. Und so konnte sie da unter dem Eindruck noch etwas erreichen zu können, das ja unterstützen sozusagen. Und da ist sie dann aufgeflogen doch und dann für eine gute Woche inhaftiert worden.
Okay. Und können Sie einmal kurz Adolf Eichmann vorstellen, wer er überhaupt war und was er so gemacht hat?
Ja, Adolf Eichmann ist ein berühmt, will ich nicht sagen, berüchtigter Name inzwischen. Adolf Eichmann war sozusagen der Logistiker hinter der Judendeportation, also Jahrgang 1906 und war dann als Obersturmbannführer in der SS und hat eben dieses Referat geleitet, das eben diese Judendeportation ja logistisch organisiert hat, war also für diese Verfolgung, für die Vertreibung und dann die Deportation der Juden verantwortlich und damit auch eben mitverantwortlich für die Ermordung von circa 6 Millionen Menschen.
Ja, ich habe mich in dem Zuge auch mit der Frage beschäftigt, was eigentlich das Besondere an dieser Vernehmung war von Adolf Eichmann. Also Sie haben ja eben schon gesagt, dass man ihn, dass er verantwortlich war für dieses Morden an den Juden. Und deswegen war halt dieser Prozess nicht nur deswegen so groß, sondern es war halt ein öffentlicher Prozess in Israel im Mai 1960. Das Ungewöhnliche an diesem Prozess war halt, dass er nicht so wie die anderen vor Gericht gestellten Nationalsozialisten, die ihre Tat bestritten haben, seine Tat halt, mehr oder weniger zugegeben hat. Als Zitat hat er dann gesagt, halt, dass er lächelnd in die Grube springen würde, denn das Gefühl, dass er 5 Millionen Menschen auf dem Gewissen hätte, wäre für ihn außerordentlich befriedigend. Daran kann man halt schon sehen, dass er halt seiner Tat sich durchaus bewusst war. Und seine Verbrechen konnten ihm halt auch nachgewiesen werden. Und er wurde dann auch in der Nacht vom 31. Mai auf den 1. Juni 1962 zum Tode verurteilt und halt hingerichtet. Und mir stellt sich dann halt die Frage, was Hannah Arendt mit Adolf Eichmann jetzt eigentlich zu tun hat.
Naja, Hannah Arendt war als Prozessbeobachterin sozusagen dabei für eine Zeitung, tatsächlich im Auftrag einer New Yorker Zeitung, und hat dann aber das sogar in einem Buch verarbeitet, dieses Buch Eichmann in Jerusalem. Damit hat sie eben ja versucht, diesen Prozess zu beschreiben, diesen Prozessfortschritt zu begleiten sozusagen auch, aber eben, du hast es vorhin eingangs schon gesagt, eben auch zu verstehen, was eigentlich diesen Mann zu seinen Taten getrieben hat, wie er dazu steht, wie er das mit sich selbst vereinbaren könnte und zu schauen, wie Eichmann vielleicht auch selbst seine Rolle da wahrgenommen hat. Und deutlich wurde immer ein Stück weit, dass Eichmann sich so als pflichtbewusster Beamter dargestellt hat, eben als Verwalter dieser Geschichte und sich versucht hat, eben ein bisschen runterzuspielen vielleicht und der Anklage gegenüber zu sagen, ich war ja nur ein kleines Rädchen im System sozusagen. Und ja, das ist eben das, was Arendt da beobachtet hat und was letztlich in diesem Schlagwort von der Banalität des Bösen irgendwie kulminierte, von ihr zusammengefasst wurde.
Ja, einmal zur Erklärung, also die Banalität des Bösen kann man in vielerlei Hinsicht deuten. An sich kann man erstmal den Begriff Banalität oder banal deuten mit dem Begriff alltäglich oder etwas Nichtssagendes. Das ist halt etwas mitzumachen, ohne halt etwas zu hinterfragen und quasi nur in Anführungsstrichen seiner Arbeit nachzugehen oder Anweisungen nachzugehen, ohne halt sie zu hinterfragen oder darüber nachzudenken, welche Folgen sein Tun auch haben kann. Und Hannah Arendt meinte vermutlich auch dieses banale Mitmachen halt damit, indem man zum Beispiel halt, viele Menschen haben ja damals auch nur sozusagen Listen ausgefüllt, in denen halt aufgelistet wurde, welche Juden in die KZs kommen sollten. Aber damit haben sie halt auch schon Taten getan, wo man halt die Folgen, wo sie ihre eigenen Folgen halt nicht überdacht haben. Und das
könnte man damit meinen. Hannah Arendt ist ja auch angegriffen worden dafür, dass sie diesen Begriff irgendwie verwendet. Also als sei das etwas Banales im Sinne von belanglos oder unwichtig vielleicht sogar.
Ja, also sie hat ja vor allem mit dieser Theorie halt das Gebaren von Adolf Eichmann zusammengefasst. Und da gab es halt dann im Nachhinein natürlich auch viele Kritiker, die diese Theorie halt nicht passend fanden oder auch zu gering fanden für Adolf Eichmann, weil er ja auch seine Tat auch zugegeben hat und auch sich durchaus bewusst war über sein Handeln. Und ihre Theorie ist halt, Adolf Eichmann ist quasi das Beispiel für diese Theorie.
Ja, ein Beispiel. Ich habe vorhin gesagt, dass Adolf Eichmann versucht hat, sich klein zu reden. Ich möchte das nicht missverstanden wissen. Er hat schon bewusst, er hat schon gewusst, was er tut. Explizit hat er ja sogar formuliert, er habe nur seine Pflicht getan. Es sei ihm sozusagen auferlegt, so zu handeln, wie er gehandelt hat. Er hat sich auf Immanuel Kant berufen, der ja als berühmter Pflichtethiker, den wir kennen, als jemand, der zur Mündigkeit fordert, der sagt, der im Sinne der Aufklärung fordert, den eigenen Verstand zu benutzen und aus der Pflicht heraus zu handeln. Und Eichmann hat diesen Pflichtbegriff genutzt und verkehrt, also ihn umgedreht sozusagen. Und er offenbart ein ganz anderes Pflichtverständnis da. Aber er hat nicht unwissend gehandelt und nicht irgendwie in dem Sinne, dass man sagen könnte, naja, sie wussten nicht, was sie taten. Eichmann kann man das, glaube ich, nicht unterstellen.
Ja, das sehe ich genauso. Vor allem, sie hat ja auch in ihrem Buch, also der Banalität des Bösen, halt diese Verbrechen, also da klingt das erstmal so, als würde sie das Verbrechen von Eichmann oder vielmehr auch von den Nationalsozialisten verharmlosen. Und genau das war ja auch die Kritik von vielen an diesem Buch. Und sie hat dieses Buch, war zwar ziemlich erfolgreich und halt auch umstritten, aber es erschien dann halt auch nicht nur in den USA, sondern halt auch auf Deutsch und prägte dann halt auch quasi dieses Bild von dem NS-Täter, weil es halt so populär war dann irgendwann.
Ein guter Freund von Hannah Arendt, Gershom Scholem, warf Hannah Arendt nicht nur einen herzlosen, geradezu hämischen Ton vor und einen unangemessenen Stil der Leichtherzigkeit, sondern auch einen Mangel an Herzenstakt und Liebe zu den Juden sowie fehlende Solidarität mit Israel.
Und ja, mir hat sich da die Frage gestellt, wie dieser Freund halt zu dieser Aussage kam.
Eine gute Frage. Ist natürlich immer schwierig, sowas im Nachhinein zu beurteilen. Ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, Hannah Arendt ist an ihre Welt immer sehr analytisch herangegangen. Sie hat immer so ein bisschen versucht, den Blick von außen auch einzunehmen und zu beschreiben, was sie sieht und was da passiert. Und ein bisschen müsste man vielleicht den Hintergrund ihrer jüdischen Herkunft mit einbeziehen. Sie hat selbst sich schon durchaus als jüdisch verstanden, aber eben in einem Sinne, dass das eben ein Fakt ihres Lebens sei. Es ist eben da und ich kann es nicht ändern sozusagen. Ich muss mit dieser Faktizität irgendwie umgehen. Und sie hat in einem anderen Werk, so einem Essayband über das Judentum, der ja dann noch herauskam, beziehungsweise der dann später mal zusammengestellt wurde, aber da schreibt sie eben auch darüber, dass sie dieses Jüdischsein schon annimmt, dass sie in diesem Sinne schon etwas Besonderes sei. Aber sie entwickelt eben auch eine Perspektive dieser Außenseitersicht, also als das Jüdischsein ihr so diesen Außenseiterblick, diesen Blick aus der Paria sozusagen, dass sie diesen einnehmen kann. Und dieser Blick von außen, das ist es vielleicht auch, der in dieser Prozessbeobachtung von Eichmann auf andere so ein bisschen ja sachlich, technisch und vielleicht auch herzlos wirkt.
Ja, und inwiefern glauben Sie jetzt, dass die Banalität des Bösen auf Eichmann zutrifft?
Ich glaube, sie hat das nicht verkannt, was Eichmann ist. Ich glaube, sie ist an ein, zwei Stellen ein Stück weit missverstanden worden, was diesen Begriff der Banalität angeht. Da haben wir eben gerade gesprochen, dass sie das nicht im Sinne von belanglos oder unwichtig meint, wie wir den Begriff im Alltagssprachgebrauch vielleicht häufig verstehen, sondern eher im Sinne von, ja, alltäglich anwesend eben ein Fakt, der da ist, mit dem wir irgendwie umgehen müssen. Ja. Und der Eichmann, der wurde eben von ihr seziert und analysiert und vielleicht funktioniert diese Theorie ganz gut, vielleicht aber nicht hundertprozentig an Eichmann.
Ja, also ich sehe das ganz genauso. Ich finde auch, dass diese Banalität des Bösen nicht ganz auf Eichmann zutrifft, einfach weil er ja auch sich über seine Taten bewusst war, sie ja auch zugegeben hat am Anfang dann ja auch irgendwann und er halt auch kein Mitläufer war, wie halt das, finde ich, bei ihrer Theorie auch so ein bisschen rüberkommt, dass halt nur die Mitläufer dieses banale Tun machen und er war ja schon einer, der eine höhere Position hatte, auch wusste, was man für Taten dort tut und deswegen würde ich auch nicht sagen, dass diese Banalität des Bösen auf ihn zutrifft.
Aber schon in einem Sinne von wegen das Böse, dass das gerade zu der Zeit eben auch alltäglich war. Ja. Es ist etwas, also wo Eichmann, egal auf welcher Position man ist eben ein Teil dieses Systems und man hat die Entscheidung, mitzulaufen, auch wenn jetzt Eichmann nicht der typische Mitläufer war, oder man hat die Entscheidung, dagegen zu stehen. Und das ist eben das, was vielleicht auch das Böse so banal macht, wenn man nicht aktiv eine schwierige Entscheidung dagegen trifft, dann läuft man eben mit dem Bösen und dann bin ich in diesem Konstrukt, in diesem System. Und dann ist das Böse in diesem Sinne vielleicht auch wieder banal.
Ja, ich würde vielleicht auch sagen, dass Eichmann einfach gar nicht so weit denken wollte, in Stückweise auch, was halt sein Handeln auch für Auswirkungen hat. Und als er das dann, so weit gedacht hat, was für Auswirkungen sein Handeln hat, fand er das dann aber auch gar nicht mehr so schlimm. Das kam ja auch bei seinem Zitat, was er dann gesagt hat vor diesem Gericht, auch so ein bisschen rüber, dass er halt damit auch kein Problem hatte mit seinem Handeln an sich?
Ja, ganz im Gegenteil. Er war ja bis zuletzt davon überzeugt, richtig, also aus der Pflicht heraus zu handeln. Und bei Kant, auf den Eichmann sich ja bezieht, da folgt diese Pflicht eben aus dem moralischen Gesetz. Also aus der Pflicht heraus zu handeln, heißt eben dem moralischen Gesetz zu folgen. Und bei Eichmann heißt es, den Befehlen des Führers zu folgen, dem Willen des Führers zu folgen. Und diese Verwechslung, die konnte Eichmann vielleicht auch intellektuell nicht durchdringen oder hat sie nicht verstanden oder wollte sie nicht verstehen, wie du gerade angedeutet hast. Natürlich war das, was er getan hat, seinem Auftrag entsprechend, den geltenden Regeln entsprechend, den Befehlen der Vorgesetzten entsprechend und damit in einem gewissen Sinne natürlich der Pflicht gemäß, aber nicht aus der Pflicht heraus, die das moralische Gesetz, wie Kant das formuliert, in uns fordert. Und damit wird das, was zunächst pflichtgemäß erscheint, sogar pflichtwidrig mit Kant gesprochen, weil es eben dem moralischen Gesetz in uns nicht entsprechen kann. Und das ist dann, glaube ich, die Krux an der Stelle oder an der Sache, wo wir dann nochmal den Pflichtbegriff genauer auseinandernehmen müssten.
Das stimmt. Ich habe mich auch noch damit beschäftigt, inwieweit diese Banalität auf Kinder und Erwachsene gleichwertig zutrifft, weil Kinder ja viel leichter zu beeinflussen sind als Erwachsene und die vielleicht auch viel mehr dieses banale Handeln einfach mitmachen, wenn ihnen halt eine ältere Person etwas sagt, ob man dann die quasi auch dafür belangen kann oder ja ihnen Schuld zuweisen kann, wenn sie etwas tun, was halt nicht richtig ist, weil sie ja viel mehr beeinflussbar sind als Erwachsene.
Ja, wir müssen halt auch schauen, also bei Kant gibt es ja den Begriff der Mündigkeit und den bezieht er natürlich einmal sozusagen gesamtgesellschaftlich. Wir müssten als Menschen in der Gesellschaft den Weg aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit finden. Aber Kinder sind natürlich noch etwas anderes. Sie sind erstmal nicht mündig. Wir sprechen auch heute noch von Unmündigkeit und im Sinne von unerwachsen und eben noch nicht mündig. Und insofern ist das vielleicht ein schwieriger Vergleich, weil wir Kindern eben nicht diese Entscheidung zutrauen, die sogar ein Eichmann hätte treffen können bzw. treffen müssen.
Ja, und anschließend habe ich mir dann noch die Frage gestellt, inwiefern die Banalität des Bösen, also diese Theorie von Hannah Arendt, eigentlich noch aktuell ist, auf heute bezogen.
Man sagt ja Hannah Arendt nach, sie sei lebendig wie nie. Also sie sei immer wieder aktuell. Das liegt vielleicht zum einen tatsächlich an diesem analytischen Außenblick, den ich vorhin kurz angedeutet habe, dass sie sich nicht von irgendwie Zeitgeist immer hat mitreißen lassen und sich nur an aktuellen Themen und Theorien abgearbeitet hat, sondern dass sie versucht hat, das Allgemeine, das große Ganze irgendwie zu finden mit diesem Schlagwort, so hat das vorhin genannt, ich will verstehen. Ja, insofern ist Arendt, denke ich, ganz generell gesprochen noch aktuell. Also mit diesem Anspruch, irgendwie verstehen zu wollen, also hinter etwas zu blicken und nicht nur auf das Vordergründige und nicht nur auf das, was vielleicht vordergründig richtig sein mag, weil es gerade irgendwie en vogue ist oder weil es in dem Fall, den wir gerade besprochen haben, befohlen ist, sondern was unabhängig davon irgendwie richtig und möglich ist und wie Menschen überhaupt miteinander leben können. Und das Böse, naja, wir haben das Böse irgendwie in der Welt und wir müssen damit irgendwie umgehen. Und ich möchte gar nicht aktuelle Beispiele nennen, sondern ich möchte ganz generell dazu auffordern, dass wir uns in die Lage versetzen, ob mit Kant, mit Hannah Arendt oder mit anderen Denkern, anfangen auch zu denken und zu überlegen, wie wir unsere Welt bewältigen und wie wir unsere Welt gestalten wollen.
Ja, also mit aktuellen Beispielen habe ich mich tatsächlich schon beschäftigt in dem Zuge. Und ich habe mir überlegt, dass dieses, also zum Beispiel, wenn man das Regime Russland als Beispiel nimmt, dass diese Banalität schon ein Stück weit darauf zutrifft, dass halt die Menschen extrem beeinflusst werden durch Propaganda in dem Land und dadurch halt kaum noch eine eigene Meinung sich bilden können und im Prinzip ja auch danach handeln und sich vielleicht auch ihrem Handeln nicht bewusst sind oder auch vielmehr sich nicht bewusst sein wollen und auch nicht so weit denken wollen, was das vielleicht für Folgen haben kann oder vielmehr sich auch nicht die Meinung oder die Möglichkeiten an Medien holen, sich eine andere Meinung zu bilden. Und deswegen würde ich schon sagen, dass da zum Beispiel die Banalität des Bösen ganz gut drauf zutrifft. Aber natürlich muss man hier auch schauen, inwiefern die Menschen einfach nur mitmachen bei bestimmten Taten des Regimes, ohne dass sie wissen, was sie da tun. Oder ob sie halt sich einfach keine eigene Meinung bilden wollen oder halt nur von den Propagandamedien beeinflusst werden wollen, auch ein Stück weit.
Ja, da stellt sich wieder so ein bisschen die Frage, ob wir diesen Begriff, den Arendt verwendet, also dieses Banale, weiterverwenden wollen und ob wir nicht anfangen, das Böse auch als Böses zu sehen und aktiv dagegen vorgehen, ohne es mit diesem Begriff der Banalität doch immer ein Stück weit zu verharmlosen, allein nur, weil dieser Begriff so ein bisschen relativierend wirkt.
Ja, das stimmt. Also bei dem Begriff banal müsste man sich halt nochmal damit auseinandersetzen, inwiefern das halt Hannah Arendt da wirklich als Banalität, als einfaches Mitmachen gedeutet hat oder halt hauptsächlich dieses Böse, was sie damit gemeint hat.
Es bleibt noch ein kleiner Forschungsauftrag offen für uns.
Ja, genau.
Aber wir müssen mal schauen. Wir werden mit Hannah Arendt sicherlich noch weiter zu tun haben und ich freue mich auch immer sehr, ohne ausgewiesener Hannah Arendt-Experte zu sein, wie präsent sie doch immer wieder auch an dieser Schule ist, deren Namensgeberin sie ja ist, dass wir an verschiedenen Stellen mit diesen Zitaten einfach konfrontiert werden oder mit ihren Aussagen konfrontiert werden oder an dieser Skulptur, die jetzt, ich glaube, vor 2 Jahren bei uns vor die Tür gesetzt wurde, die immer wieder an Hannah Arendt erinnert. Ja, und dass sie eben vielleicht tatsächlich doch noch aktuell ist mit ihrem Denken ohne Geländer.
Ja, ich würde dann auch zum Schluss schon kommen. Mich hat sehr gefreut, mit Ihnen darüber zu reden. Mir haben sich auch einige Fragen jetzt so erschlossen aus dem Gespräch. Und ich denke, dass man ganz gut verstehen konnte, was Adolf Eichmann und Hannah Arendt so gemeint, also was sie miteinander zu tun hatten in einer gewissen Weise und was die Banalität des Bösen überhaupt aussagt und dass es eine Theorie ist, die nicht eindeutig ist und die auch von vielen halt umstritten ist in einer gewissen Weise. Ja.
Ich finde tatsächlich den Punkt spannend, ob die Kritik an ihr so berechtigt ist. Also ob sie wirklich das missgedeutet hat, dass Adolf Eichmann ein schlechtes Beispiel für diese Überlegung war, weil er eben nicht nur der bloße Mitläufer war, weil er schon ein Stück weit gedacht hat, sich das auf die Fahne geschrieben hat, oder ob sie das sehr gut durchschaut hat und man sagen muss, sie hat es nur so dargestellt, dass nicht jeder versteht, was sie eigentlich gerade meint.
Dann kommen wir jetzt aber wirklich mal zu einem Schluss. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal, wenn wir uns wieder mit Hannah Arendt und ihrem Leben beschäftigen.
Nachhören. Unsere Sendung als Podcast in der Audiomediathek unter schul-internetradio.de.